Ah, Entschuldigung, ich schaffe es einfach nicht, mich bei dir zu melden, weil es einfach ein absoluter Wahnsinn ist. Wir haben echt teilweise um 7:13 Uhr schon 47 Konflikte, Diskussionen über jeden kleinen Scheiß von wirklich, welche Socke an welchem Fuß, welche Hose, welches Kleid, wann Zähne putzen, überhaupt Zähne putzen. Also ja, wem erzähle ich das? Das Bermuda-Dreieck irgendwie des Aufstehens zwischen Schlafzimmer, Bad und Küche passieren irgendwie 89 Ausraster. Und dann frage ich mich echt so, ja, wir wollen natürlich unsere Kinder zu. Also ich finde es großartig, wenn sie rausgehen in die Welt und diskutieren und sich nichts sagen lassen, ihre Meinung haben, Nein sagen können, für sich einstehen können, aber doch bitte nicht bei mir. Doch bitte nicht bei mir. Kann man nicht bei mir einfach sagen, okay, Mama, dann ziehe ich das an, okay, wir gehen jetzt Zähne putzen. Kann man nicht zu mir einfach auch mal Ja sagen?
Oh ja, kann ich da nur sagen, meine Liebe, den Wunsch nach einem Ja kann ich absolut nachvollziehen. Vor allem ja, mit diesem morgendlichen Bermuda-Dreieck, von dem du erzählst. Ich hatte gerade das alltägliche Abholwahnsinnsgedöns. Bin mit Baby, was nicht im Kinderwagen liegen wollte, nur gebrüllt hat, bei gefühlt 35 Grad dann in den Kindergarten gejoggt, habe irgendwie die Bande eingesammelt. Und ja, nur auf dem Heimweg jetzt irgendwie gefühlt alles zu verlieren, was man verlieren kann. Jetzt habe ich gerade schon angerufen im Kindergarten, ob sie das Spucktuch gefunden haben. Eine ganz liebe Familie hat mir zum Glück noch irgendwie Oberall und das Käppi, was wir auch verloren haben, das eine beim Container, das andere bei der Bücherei, auf halber Strecke noch entgegengebracht. Ja, und wir sind dann irgendwie bei gefühlt 45 Grad und völlig verschwitzt jetzt schon nach Hause mit brüllendem Baby im Wagen und dem Rest der Bande auf den Rädern und Rollern. Und zum Glück sind alle tatsächlich heil und unbeschadet jetzt zu Hause angekommen. Und ich konnte jetzt glücklicherweise ein paar Kartons zerreißen, weil wir eine Lieferung bekommen haben und habe meiner Energie Freiraum verschafft. Und die Kids gucken jetzt eine Weile, weil deren Bedürfnis nach auch einer Pause jetzt riesig groß war. Genau, so ist das manchmal, ne? Mit den Bedürfnissen.
Julia Irländer und Eveline Kubitz sprechen mit Gästen über das Leben mit Kindern. Drei Jahre wach.
Hallo und herzlich willkommen bei Drei Jahre wach. Endlich nach der Babypause wieder im Studio. Wir freuen uns riesig und endlich auch wieder mit einem tollen Gast und zwar mit jemandem, mit dem wir schon ewig sprechen wollten.
Genau, die Rede ist von Susanne Mirau. Sie ist Kleinkindpädagogin, sie ist Familienbegleiterin. Sie schreibt auf ihrem Blog Geborgen wachsen seit vielen Jahren über bedürfnis- und bindungsorientierte Elternschaft. Sie ist dreifache Mama, sie ist Autorin von zahlreichen Büchern und hat jetzt Anfang des Jahres ihr aktuelles Buch veröffentlicht, Frei und unverbogen, Kinder ohne Druck begleiten und bedingungslos annehmen. Und darüber und über vieles mehr wollen wir heute mit ihr sprechen. Schön, dass du dir Zeit für uns nimmst, liebe Susanne. Hallo.
Hallo, danke für die Einladung.
Wir freuen uns. Du schreibst in deinem Buch, Susanne, vielleicht gleich mal als Einstieg, Kinder wollen frei wachsen können. Was bedeutet denn für dich frei?
Ja, das hört sich erstmal so ganz esoterisch an, finde ich immer. Aber der Gedanke ist, dass Kinder es ja brauchen, dass sie nach ihrer Persönlichkeit entsprechend wachsen können, also dass wir sie wachsen lassen, so wie sie sind und sie so annehmen, wie sie sind und sie sich dann in diesem Rahmen entfalten können. Ja, also dass sie halt nicht erst irgendwas werden müssen, machen müssen, sondern dass sie eben die Freiheit haben, zu werden, wer sie sind.
Wir haben schon in vielen, vielen vorangehenden Sendungen immer wieder mit Gästen darüber gesprochen. Eine Frage, die mich umtreibt, die dich könnte ich mir vorstellen auch, denn ich finde immer, bedürfnisorientierte Erziehung oder bindungsorientiertes Begleiten ist schon auch eine Sache,
die mit einem sehr, sehr großen Privileg einhergeht, im Sinne von, wir haben alle irgendwie die Kapazität, uns Gedanken darüber zu machen, wie können wir tolle Eltern sein, dieses sich selbst reflektieren, alte Glaubenssätze irgendwie reflektieren, kostet total viel Kraft und auch letzten Endes irgendwie Zeit. Das geht natürlich nicht, wenn man existenzielle Nöte hat, sei es jetzt finanzieller Natur oder mental. Das Ganze wird jetzt natürlich durch Corona noch verstärkt, dass es vielen, vielen Menschen nicht gut geht, finanziell, mental. Geht es dir auch so, dass du manchmal damit haderst? Weil wir sind ja irgendwie in dieser, auch auf Instagram und so, man ist ja in einer richtigen Bubble und da innerhalb derer kann man sich super austauschen. Aber haderst du manchmal damit oder überlegst du manchmal, wie kannst du auch Leute außerhalb dieser Bubble erreichen?
Ja, auf jeden Fall, denn natürlich kann man Erziehung immer im familiären Kontext sehen, aber eigentlich ist ja Erziehung und Familienleben etwas Politisches, etwas Gesamtgesellschaftliches. Ja, und deswegen gibt es so verschiedene Ansätze, finde ich. Ich glaube, wenn wir es schaffen, das generell mehr zu implementieren, zu sagen, bindungs- und bedürfnisorientiertes Aufwachsen ist wichtig und wir tragen das in Familien hinein, das wirkt sich darauf aus, wie wir auch im Alltag mit anderen Menschen umgehen. Das wirkt sich darauf aus, was in Kitas und in Schulen erwartet wird. Und darüber kann das auch auf andere Familien außerhalb der Bubble überschwappen. Also das ist so der eine Ansatzpunkt, finde ich. Und ein anderer ist aber, und das stimmt auf jeden Fall, dass bindungsbedürfnisorientiertes Aufwachsen in Social Media in ja einem sehr privilegierten Kreis und oft auch ein bisschen überzogen, also im Sinne von, wir haben dieses teure Spielzeug und das würde dazugehören, was es natürlich nicht tut, stattfindet. Und wir brauchen eigentlich noch viel niedrigschwelligere Angebote. Also wir machen ja zum Beispiel solche Postkarten, wo es halt, ja, wo bestimmte Sachen einfach erklärt werden, ne? Also Baby ins Bett bringen oder so auf einer Postkarte, so die Basics irgendwie mit drauf. Und die werden zum Beispiel oft bestellt auch von Einrichtungen, die Familienbegleitung machen. Die sagen, das hilft ihnen. Natürlich ist es total doof, dass wir das so machen müssen. Eigentlich sollte das irgendwie frei verfügbar sein, kostenfrei, auch für Einrichtungen. Also da gibt es noch viel zu tun, das da an die Menschen zu bringen. Aber ich glaube, dass wir tatsächlich auch etwas schaffen darüber, dass wir einfach das leben und das damit in die Gesellschaft hinausgetragen werden kann.
Also du meinst im Laufe der nächsten Generationen, dass es dann darüber, also dass es jetzt ein bisschen dauert, aber dass es dann darüber implementiert wird. Verstehe ich dich da richtig?
Also ich hoffe das, weil ich finde, das ist immer ja ein gesamtgesellschaftlicher Prozess und deswegen ist es so wichtig, da eben bei bindungs- und bedürfnisorientiert, also wenn wir auch davon ausgehen, ne, dass ja das Bedürfnisorientierte auch so ein bisschen was zu tun hat mit dieser Bedürfnispyramide, ne, und da von Abraham Maslow. Und da sehen wir ja auch, dass das auch immer diese Bedürfnisse in Gesellschaft eingebettet sind. Und man kann nicht davon ausgehen, ich mache das jetzt nur hier für mich und für meine Familie, damit es denen gut geht, sondern ich glaube, der Anspruch muss sein, wir machen einen gesellschaftlichen Wandel über kleine Dinge, über Erziehung hinaus.
In der letzten Zeit hatte ich so den Eindruck, irgendwie so viele tolle Menschen, so viele tolle Bücher veröffentlicht. Also ich habe mir immer dann gedacht, so boah, das muss ich noch lesen und das ist ja toll und so. Und mir geht's dann immer so nach einer Zeit, wenn ich dann ganz viele Bücher lese, die halt zu bindungsorientierten Elternsein gehen und auch Bedürfnisse wahrnehmen und so und die Kinder halt eben so ja auf Augenhöhe zu begleiten irgendwie, dann erzeugt das ja, also auf der einen Seite habe ich so diesen Wissensdurst und auf der anderen Seite habe ich halt halt immer auch so, entsteht daraus halt auch wieder so ein neuer Druck, also für mich halt persönlich. Und uns hat jetzt auch eine Hörerin zum Beispiel erzählt, dass sie zu Hause lauter angefangene Bücher hat, weil sie das halt liest und so gerne umsetzen möchte. Und dann stellt man aber halt fest, dass man halt an so vielen Ecken und Enden wieder scheitert. Und dann entsteht daraus halt neuer Druck und gleichzeitig halt auch irgendwie so ein schlechtes Gewissen irgendwie. Kannst du uns sagen, wie man da mit sowas am besten umgeht, also wir als Eltern sozusagen diesem Druck so standzuhalten?
Also ich finde ganz wichtig, sich zu sagen, dass man immer Sachen falsch macht und dass wir alle Sachen falsch machen, dass das normal ist, dass es eben Fehler gibt, dass wir auch in Anbetracht dessen, wie sich Kindheit und Erziehung entwickelt hat in den zurückliegenden Jahrhunderten, ne, dass wir überhaupt gar nicht da frei sein können davon, ja, weil auf uns persönlich ja Geschichten einwirken, was wir erlebt haben, wie unsere Erziehung war, aber eben auch in dem gesellschaftlichen Kontext wir bestimmten Zwängen unterworfen sind oder Haltung. Ja, wenn wir zum Beispiel draußen lang gehen und irgendwie eigentlich haben wir verinnerlicht, ja, wir wissen, wenn das Kind irgendwie wütend ist und sich hinschmeißt, dann können wir es nicht mit Sprache erreichen. Wir müssen es irgendwie aushalten. Das Kind kann momentan nur eine Emotion fühlen und die ist jetzt gerade Wut. Also lauter solche Fakten wissen wir oder haben es gelesen. Aber in dem Moment, wenn es dann doch passiert und dann kommen da Leute vorbei und sagen, ah, das Kind ist schlecht erzogen oder die Mutter, der Vater hat das Kind hier nicht im Griff oder aus solchen Kindern werden Tyrannen. Ne, das sind dann Sachen, wo sich eben die gesellschaftliche Ansicht dann doch wieder auf uns auswirkt und wir dann auch so zweifeln und dann doch geneigt sind, vielleicht zu sagen, boah, jetzt komm endlich oder irgendwie das Kind grob anpacken oder sowas. Ne? Und dieser Rahmen, der da drum ist, ja, diese ganze Gesellschaft und die persönlichen Erfahrungen, die können nicht, dass wir so super entspannt, bedürfnisorientiert immer sind mit den Kindern. So.
Hast du da ganz konkret, also wie du das jetzt selber machst, also bei mir ist es beispielsweise so, wenn ich zum Beispiel unter der Dusche stehe, ja, dann denke ich so drüber nach, wie jetzt so der Morgen zum Beispiel schon abgelaufen ist und dann stelle ich fest, da habe ich wenn dann gesagt, dann habe ich, da hätte ich anders reagieren können, das hätte ich anders lösen sollen, also das geht mir voll oft so, wie wenn im Bus einer einen blöd anredet und man stellt dann später fest, wie man hätte schlagfertig antworten können, so geht mir das mit den Kindern auch ab und zu, dass ich so im Nachhinein mir denke, Mensch, das hätte ich so und so lösen können, das hätte ich so und so besprechen können und so. Also Evelina hat das ganz gut beschrieben, mal wie so eine Reflexionsspur, die da permanent mitläuft. Ne? So.
Ja, genau. Also ich bin halt vom Radio, deswegen habe ich halt irgendwie, ich habe das der Julia so erklärt, manchmal habe ich das Gefühl, unter der ganz normalen Alltagstonspur läuft immer noch so eine Selbstreflexionstonspur mit drunter, wo man immer wieder in den Situationen sich drauf guckt, sich beobachtet und dann sagt, ah shit, das war jetzt irgendwie nicht gut oder manchmal auch okay, das hat jetzt, da war ich jetzt gerade ziemlich souverän oder so. Und dann im schlimmsten Fall kommt dann noch eine Tonspur, nämlich die des schlechten Gewissens dazu.
Genau.
Und am Ende des Tages hat man nur noch also im Kopf irgendwie nur noch Geräusch, weißes Rauschen, Geschrei, weil alles so durcheinander ist. Und das ist zusätzlich zu diesem Alltag, der ja eh schon so anstrengend ist, natürlich unglaublich anstrengend, auch das alles zu denken. Da sind wir wieder, glaube ich, in der Bubble, weil andere Menschen, die, wie gesagt, andere Nöte haben, machen das nicht. Aber grundsätzlich ist es ja auch gut, sich zu hinterfragen und sich nicht als perfekt irgendwie zu sehen. Hast du solche Momente auch noch, dass du im Nachhinein denkst, das habe ich echt irgendwie, hätte ich besser lösen sollen oder wo du mit dir haderst?
Und was du dann tust, vor allem in so einem Moment auch. Also.
Na total, also wie gesagt, ich bin da auch überhaupt gar nicht perfekt, trotz allem Schreibens und Wissens. Das geht mir auch so, aber also es gibt halt Situationen, wo ich in der Situation merke, oh, das war jetzt echt mies so. Ich kann jetzt was machen und kann sagen, du irgendwie, das ist hier jetzt gerade schief gelaufen, ja, und versuchen dann die Situation wieder aufzugreifen oder dann am Ende des Tages irgendwie nochmal mit den Kindern drüber zu sprechen, zu sagen, oh hier, das war total doof. Aber was ich nicht so viel mache, ist mich deswegen so schlecht fühlen, weil ich einfach das akzeptiert habe, dass Fehler passieren, und dass das eben mit dazugehört und dass es nicht so sehr darum geht, alle Fehler zu vermeiden, sondern dann zu sehen, okay, kann ich was daraus lernen oder kann ich diesen Fehler wieder irgendwie aufheben oder darüber sprechen mit den Kindern. Und ich habe ja auch schon größere Kinder, ja, das ich mache das ja jetzt seit 12 Jahren mit dem Elternsein. Und bei großen Kindern ist das natürlich auch so, dass ein direktes Feedback kommt von den Kindern. Ne? Also, dass die dann sagen, sag mal, wie redest du denn? Oder sowas.
Sehr gut.
Ja, voll gut.
Und das aber auch dadurch kommt, durch diese Haltung, die sie verinnerlicht haben, dass wir halt miteinander reden können über solche Sachen und dass sie sich nicht ergeben müssen irgendwelchen Sachen. Na, und wenn die dann größer sind und das aber verinnerlicht haben, dann kommt das direkt so zurück und dann kann man in der Situation auch schon sagen, ja, irgendwie tut mir leid, es war doof.
Ja, du hast in deinem Buch, schreibst du ja davon so ein bisschen, von dieser Tabuisierung eigener Schwächen und dass es uns ja auch irgendwie so unglaublich schwer fällt, sich wirklich aufrichtig bei unseren Kindern zu entschuldigen. Also ich merke das schon auch ab und zu mal, dass man so ein richtig authentisches, aus vollem Herzen, es tut mir total leid, das kommt einem dann schon irgendwie über die Lippe, aber manchmal einfach, ja, gar nicht so, wie soll ich sagen, ja, gar nicht so aus voller Brust sozusagen. Woran glaubst du, liegt es denn, dass uns das so schwerfällt?
Wir denken ja, dass wir als Eltern das gut machen müssten und wir denken auch, dass wir ja in so einer Autoritätssituation sein müssten, damit das funktioniert mit Kindern. Na, also wir denken ja immer in der Hierarchie, ich stehe über dem Kind. Und wenn ich jetzt aber Mist gebaut habe, ja, oder mich entschuldigen muss, dann bedeutet das ja, dass ich da von meiner hohen Position runtergehe und das würde bedeuten, also in diesem Gedankenkonstrukt, dass dadurch meine Autorität leidet und das Kind mir weniger folgt, was überhaupt nicht so ist, ne, weil das natürlich nur Menschliches und Erziehung eben nicht funktioniert über also es ist wichtig, dass wir größer sind und mehr wissen und die Kinder auch anleiten können, aber gleichzeitig müssen wir halt das nicht so auf so eine Feldwebelmanier machen. Ne? Das ist aber etwas, was auch sehr, sehr tief in uns vergraben ist, dieser Gedanke. Und das macht es uns dann auch schwer, diese Schwäche einzugestehen und zu sagen, ah, das war jetzt wirklich doof von mir, es tut mir echt leid.
Ja, also Stichwort tief in uns vergraben, das wäre nämlich genau das, was ich jetzt fragen wollte. Wenn du sprichst von Hierarchien in der Elternschaft, wir haben jetzt vielleicht, also in der Elternschaft, über die wir so sprechen, eher flache Hierarchien. Die waren natürlich früher noch in unserer Kindheit und davor natürlich sehr, sehr steil und auch sehr feldwebelhaft. Deswegen, wir haben uns gefragt und auch mit Freundinnen im Gespräch immer wieder festgestellt, man kann eigentlich noch so viele Ratgeber lesen oder sich sonst wo irgendwie von klugen Menschen inspirieren lassen oder Podcasts hören. wenn man sich nicht mit seiner eigenen Kindheit beschäftigt, kann man nicht so wirklich verstehen, was in einem abgeht, zum Beispiel, wenn man plötzlich von einer rasenden Wut überfahren wird und sprich irgendwie nicht so richtig, also man kommt nie zu dem Punkt, also haben wir festgestellt, wirklich bindungsorientiert die ganze Nummer zu machen, wenn man sich nicht selbst irgendwie versteht und versteht, was in der Kindheit passiert ist, also mit anderen Worten, ich habe so das Gefühl, eigene Kinder zu bekommen, spült so viel aus der Kindheit hoch. Es ist wie so eine Psychotherapie, so ein bisschen. Wie siehst du das? Siehst du das genauso?
Ja, absolut. Also ich glaube, dass Ratgeber, also so klassische Ratgeber, wirklich nicht helfen. Ja, also natürlich kann man x Ratgeber lesen darüber und dann musst du dich so und so verhalten. Aber wenn wir sowas nicht verinnerlicht haben, dass Wir sind ja keine Maschinen, die irgendein Verhalten abspulen können. Ja, das funktioniert einfach nicht. Es geht tatsächlich nur über Reflexion und Verarbeitung.
Ja.
Also mir ging das letztens zum Beispiel auch mal so, also das merke ich wieder in so Situationen, wenn bei uns zu Hause jemand krank ist zum Beispiel, ja jetzt nicht schlimm krank, aber halt, also ich meine, wenn jetzt wirklich jemand leidet, dann kümmere ich mich natürlich so, aber ich merke das immer wieder, dass ich halt, wenn das dann so ein bisschen Husten ist oder so ein bisschen Schnupfen und es zieht sich über Wochen und keine Ahnung, dann fehlt mir teilweise einfach so die Empathie oder ich denke dann manchmal, wenn jetzt hier noch einer hustet, dann flippe ich völlig aus, ja, und dann, da habe ich auch zu Eveline letztens gesagt, das muss irgendwie, von früher kommen. Und ich habe dann nochmal nachgedacht und meine Mama zum Beispiel hat sich also fürsorglichst um mich immer gekümmert, wenn ich, als ich krank war. So. Also ich frage mich dann auch so, woher kommen solche mangelnden Einfühlungsvermögenszustände so, weißt du? Also das muss irgendwie mit der Kindheit zusammenhängen oder so von früher.
Ja, das sind ja so viele Sachen, die auf uns einwirken. Das sind ja einmal die Sachen, wie ist mit uns umgegangen worden als Kind, ja, was haben wir erlebt, was durften wir für Gefühle haben oder auch nicht haben, aber beispielsweise auch, welche Vorbilder waren unsere Eltern für uns, ja, sind die fürsorglich mit sich umgegangen, oder denken wir, das Rollenbild, was wir verinnerlicht haben, ist, ich muss hier immer stark sein, ja, als Elternteil musst du stark sein, du darfst nicht eigenen Bedürfnissen nachgeben, Schwächen zeigen oder irgendwie sowas. Also es sind ja tatsächlich diese Bilder, die in uns entstehen, die kommen ja zusammen von so vielen Faktoren, die auf uns einwirken von außen. Da ist es schwer, so konkret zu sagen, das ist der Auslöser, ne, sondern da muss man wirklich so ein bisschen vielfältig schauen.
Aber stimmt, das ist ein guter Gedanke, dass man nicht immer nur guckt, wie sind die Eltern mit einem selber umgegangen als Kind, sondern wie sind die Eltern auch mit sich selbst umgegangen. Mhm. So, also dass man, dass das, wie du sagst, auf jeden Fall auch total mit reinspielt halt.
Ja, oder auch in Kitas, was wurde uns mit Werbung vermittelt? Ja, also man kann sich ja irgendwie auf YouTube Werbung aus den 80er, 90ern angucken. Ja, und welche Rollenbilder da so vermittelt werden, ist auch so, oh, wow.
Ja, stimmt.
Moment.
Krass, ja, du hast total recht.
Ja. Das ist voll lustig, das müsste man mal beobachten, wie das zukünftig wäre, weil zum Beispiel hat mich meine Tochter vor ein paar Tagen gefragt, Mama, was ist eigentlich Werbung, ja? Weil die das halt, wenn die dann nur noch irgendwie ihre Serien auf, weißt du, auf Netflix gucken oder sowas und nicht mehr dieses klassisch vom Fernseher Nachmittagsprogramm, was ist eigentlich Werbung?
So. Ja, stimmt. Ja, das ist ein guter Punkt, weil ich denke bei Werbung nämlich eigentlich, also Werbung aus unserer Kindheit, denke ich immer so klassisch an Körperwahrnehmung, also sprich irgendwie, also wenn ich an Werbung denke, dann eher an daran, wie sie uns beeinflusst als Frauen, dass man schön sein muss und dünn sein muss und schöne Haare und sich schminken und so weiter, aber an Rollenbilder habe ich noch gar nie gedacht, das müsste man jetzt echt mal, müsste man mal auf YouTube so ein bisschen,
das machen wir,
ja, das machen wir, nochmal Werbung schauen. Susanne, du schreibst im Buch, dass es sich total lohnt, jetzt Energie zu investieren, um dann später weniger Energie investieren zu müssen. Du sagst, hast selber schon gesagt, du machst das Ganze seit 12 Jahren so. Siehst du denn jetzt schon so, oder wo konkret merkst du denn so die, in Anführungsstrichen, Früchte deiner Arbeit, die du über die letzten Jahre geleistet hast?
Also jetzt,
in der Beziehungsarbeit müsste man wahrscheinlich sagen.
Ja, also jetzt so ganz privat, meinst du? Oder,
ja, genau, also mit deinen, mit deinen Kindern im Prinzip.
Weil du schreibst ja im Endeffekt, wenn wir jetzt uns unseren kleinen Kindern oder gegenüber sozusagen auf ihre Bedürfnisse eingehen, Rücksicht nehmen und so, also dieses bindungsbedürfnisorientierte Leben, dass man dann sozusagen in anderen Zeiten, wenn es dann auf die Pubertät hinausläuft oder genau, wenn sie größer werden halt, dass man dann halt das halt merkt, dass man frühzeitig schon so, so liebevoll halt einfach mit ihnen zusammen agiert hat, so.
Viele Eltern sagen ja, dass sie tolle Kinder haben. Ja, ich jetzt hier, aber ich finde meine Kinder echt richtig toll. Aber natürlich, das kann ich jetzt nicht sagen, ja, das kommt nur von meinem Erziehungsstil, so, oder von unserem, sondern natürlich auch von ihrem Temperament und so. Yeah. Aber natürlich ist das, also dieses bindungs- und bedürfnisorientierte Aufwachsen ist toll und hat tolle Auswirkungen, komme ich gleich noch drauf zu, aber es bleibt halt auch anstrengend. Ne? Also das ist jetzt nicht so, dass das total chillig wird, so, sondern es gibt dann aber andere Themen, mit denen man sich auseinandersetzen muss. Ne? Also wenn wir klassisch erziehen, dann ist das ja so mit Drohung oder Wenn-Danns und Strafen und so, dann wird das schwierig, weil unsere Kinder uns auf Beziehungsebene immer weiter entgleiten. Ne? Weil die haben natürlich keinen Bock mehr dazu. Und je größer sie werden, desto weniger helfen ja unsere Sachen, ja. Wenn wir sagen, so, dann gibt's keinen Nachtisch, dann sagt natürlich ein 10-jähriges Kind, ja, okay. Na, dann müssen wir halt schlimmer werden. Dann müssen wir sagen, ja, dann gibt es hier deine Serie nicht. Ja, aber irgendwann ist es den Kindern wurscht. Ne, dann haben die eigene Handys, die können alles selber machen, die gehen einfach raus. So, und dann ist aber unsere Beziehung gestört. Ne, aber wenn wir sagen, okay, wir machen das anders, dann gibt es auf der Beziehungsebene immer weiter Diskussionen auch. Ne, also gerade in Bezug darauf, Körperbilder, wie geht man damit um? Ne, und dieser Austausch ist ja da. Und bei meinen Kindern ist das so, dass die auch in, also dieses Bindungsbedürfnisorientierte, wir auch, je größer die wurden, auch politisch thematisiert haben, ne, also auch, wie geht man mit Diskriminierung um, mit Rassismus, mit Frauenbildern und sowas alles, oder dass wir auch das gerade nicht gemacht haben, dass wir sie in so eine rosa-hellblau-Falle haben reingehen lassen, sondern dass tatsächlich, alle Kinder dürfen einfach so sein, wie sie sind. Wir haben drei ganz verschiedene Kinder, was aber eben dazu auch führt, dass es eben Konflikte gibt mit Schulen, mit anderen Kindern. Na, wenn das Kind halt lange Haare hat und mit einem Kleid, auch wenn es älter ist, in die Schule geht oder mit rosanen Schuhen, dann ist natürlich da auch weiterhin Diskussionsbedarf da. Und man muss sich damit auseinandersetzen und das Kind halt stärken und ihm sagen, das ist deine Entscheidung und so wie du deine Entscheidung triffst, stehe ich hinter dir. Mhm. Ne? Solche Sachen sind da. Aber was ich ja vorhin auch schon angesprochen habe, ich finde das toll, über diese Art mit Kindern umzugehen, in einer Familie eine, ja, Diskussionskultur zu haben. Ja, dass die Kinder halt sagen, nee, ja, den Vorschlag kannst du machen, aber das machen wir jetzt nicht mit. So. Mhm. Und dann halt ihre Argumente vorbringen. Und das haben wir auf ganz vielen Ebenen. Zum Beispiel sind wir aus Berlin letztes Jahr rausgezogen. Und eigentlich sind wir nur während des Lockdowns nach Brandenburg gegangen, weil wir hier schon ein kleines Haus ganz lange haben, was wir so nach und nach umgebaut haben. Und dann kam der Sommer und dann haben wir gesagt, ja, okay, wir müssen dann jetzt langsam wieder zurück, weil wir dachten, die Schule geht wieder los. Und die Kinder haben dann gesagt, nee, also wir wollen aber nicht zurück nach Berlin.
Ach, krass,
also, okay, krass, ja. So, dann setzen wir uns zusammen und dann reden wir darüber. Ne? Und dann, also ich wollte auch gerne hier bleiben, mein Mann weniger gerne, der wollte lieber nach Berlin zurück, aber die Kinder wollten halt alle hier bleiben. So, und dann haben wir gesagt, okay, das ist jetzt demokratisch, dass wir hierher müssen. So, und haben das dann umgeplant. Ja, und so solche Sachen auch in Bezug auf Ernährung. Meine Tochter hat eine Zeit lang vegan gegessen, so, und hat uns dann auch immer lange Vorträge gehalten. Und wir essen vegetarisch, aber halt nicht vegan damals. Mhm. Und das war halt auch ihr Ding. So, und da mussten wir dann halt auch mitgehen. Aber ich finde, das sind halt angenehme Diskussionen und eben Diskussionen auf Beziehungsebene, die da laufen.
Absolut. Ich finde das absolut großartig. Ich habe dazu zwei Gedanken. Einer ist, den finde ich total witzig, weil wenn die Kinder klein sind, dann sind so Kompromisse, also seit meine Tochter 2 ist ungefähr oder 2,5, 2 ist glaube ich übertrieben, aber die war schon ziemlich früh ziemlich wortgewandt, habe ich sie immer gefragt, wenn sie halt nicht kooperiert hat, was ist denn dein Vorschlag oder finden wir einen Kompromiss oder so? Und dann ist halt der Kompromiss, keine Ahnung, erst Schlafanzug anziehen, dann Zähne putzen. Und bei euch ist halt der Kompromiss, wenn die Kinder älter sind, okay, wir ziehen aufs Land. Das finde ich aber total geil, weil wenn man die Möglichkeit hat und es irgendwie, also klar, wenn ihr beide das absolut, also du und dein Mann, nicht gewollt hättet, dann hättet ihr das sicher nicht gemacht, wenn ihr da todunglücklich gewesen wärt. Aber wie cool, dass man diese Konsequenz im auf Augenhöhe mit den Kindern umgehen und mit ihnen gemeinsam ein Leben gestalten, was irgendwie, wo sie genauso viel zu sagen haben, wenn man das so konsequent durchziehen kann.
Total.
Finde ich total schön. Das macht es halt nur so plastisch greifbar irgendwie. Man kann es auch so machen. Und ich meine, wenn ich drüber nachdenke, diesen Raum hätten wir als Kinder nie bekommen. Also da hätten wir vielleicht mitreden dürfen, was es zum Abendessen gibt. So, also verstehst du, was ich meine?
Ja.
Das finde ich zeigt das total schön. Und den zweiten Gedanken, du darfst gerne antworten, Susanne, weil der zweite Gedanke, den muss ich mit Stilldemenz jetzt gerade noch mal kurz suchen in meinem Kopf. Deswegen sag gerne was dazu, wenn du magst.
Ja, also natürlich gab es bei uns auch einfach die Möglichkeit, dass wir das machen. Also natürlich mussten wir dann erstmal überlegen, okay, genau, wie kann das funktionieren mit der Arbeit? Aber es gibt ja jetzt sowieso Homeoffice und so. Also das war halt eben möglich, dass wir das machen. Aber im Rahmen dieser Möglichkeit war es uns oder ist es uns eben wichtig, solche Sachen mit den Kindern ja so auf Augenhöhe auszudiskutieren. Das betrifft alle möglichen Sachen im Alltag. Also ne, Essen natürlich auch oder Freizeitaktivitäten, auch wie wir mit der Pandemie umgegangen sind, war sehr, sehr viel Diskussion mit den Kindern.
Mhm. Ja. Aber wie du sagst, dadurch wird es natürlich nicht leichter, weil wenn du mit einer 2,5-Jährigen diskutierst, ist eine Diskussion ziemlich schnell vorbei, weil du halt einfach überlegen bist und irgendwann im besten Fall wird ein Kompromiss gefunden. Aber wenn die Kinder älter werden, dann werden die Diskussionen vielleicht auch länger, die Gegenargumente werden besser.
Absolut.
Das heißt, das geht natürlich auch dann nochmal tendenziell mehr aufs Nervenkostüm, aber es ist trotzdem eine Art zu leben, die ich total schön finde. Und genau, jetzt weiß ich auch wieder meine andere Frage, weil ich, nach dem, was du erzählt hast mit Konflikten mit Schule und LehrerInnen und so weiter, ich habe auf einem sehr schönen Instagram-Account, den du vielleicht auch kennst, Poppy Bird heißt der, glaube ich, irgendwann mal ein Zitat gelesen. Ich weiß leider nicht mehr, von wem das ursprüngliche Zitat war. The most resilient children grow from the softest hands. Das fand ich irgendwie einen super schönen Satz. Weil ich mich gerade gefragt habe, es wird ja immer so ein bisschen verschrien, die Kinder werden so verweichlicht mit dieser Art von Erziehung, die können überhaupt nichts mehr aushalten, beziehungsweise die werden nicht auf diese komische, unbestimmte, die Zukunft, wo auch kein Mensch weiß, irgendwie, was ist überhaupt damit gemeint, vorbereitet. Hast du das Gefühl, die Kinder waren stark für diese Art von Konflikten? Weil ich meine, es ist natürlich schon krass, mit einem Kleid in die Schule zu gehen, wenn man weiß, man kriegt da vielleicht irgendwie einen blöden Spruch oder so. Also hast du das Gefühl, eure Art zu erziehen hat dazu geführt, dass die Kinder da resilient und gestärkt in solche Konflikte gegangen sind?
Ja, das auf jeden Fall. Also weil die Kinder wissen, dass egal, was sie machen, wie sie sich geben wollen, was sie entscheiden, ihre Identität sein soll, dass wir hinter ihnen stehen. So. Mhm. Und dass wir das, also wir sagen dann, wir können an Kindern nichts ausrichten, aber wenn irgendeine Lehrperson kommt und was Negatives sagt, dann sind wir sofort da in der Schule. Weil das geht nicht. Ja, mit Erwachsenen, diese Konflikte tragen wir aus. Und bei den Kindern müssen sie einfach entscheiden, was wollen sie da machen? Wie gehen sie damit um? Und das hatten wir eben in Bezug auf das eine Kind mit den Anziehsachen. Aber beim anderen Kind war das auch schon so, ne, dass das Kind nicht geschminkt genug war und nicht stylisch genug angezogen war, mhm. und es dann Konflikte gab. Und da hatten wir dann aber auch wirklich Glück, weil die Erzieherin das gleich aufgegriffen hat und ein Thema draus gemacht hat, auch wo kommen eigentlich unsere Anziehsachen her, warum ist es gut, Sachen lange aufzutragen und nicht ständig neue Klamotten zu kaufen und sowas. Mhm. Ja, und die Kinder sind aber so, und das haben wir oft mit ihnen besprochen, dass sie das machen können, so wie sie sich wohlfühlen damit. Und dass sie dann aber sagen, ja, aber ich gehe diesen Weg von Konfrontation sozusagen, oder ich lasse mich da nicht anpassen, sondern ich bin halt die Person, die ich bin.
Mhm. Mega gut. Ja, mega gut. Susanne, du schreibst in deinem Buch ja auch, dass wir nicht wirklich frei sind von Erziehung, weil sich, also weil so dieses Ding, dem Kind möglichst viele Freiheiten zu lassen, das steht ja auch immer dem gegenüber, dass wir ja auch eben eine soziale Verantwortung haben. Du hast es vorhin schon angesprochen, es gibt Themen wie Rassismus, wie Diskriminierung, die Umwelt und so. Also da gibt es ja einfach bestimmte Werte, die wir leben sozusagen als Familie, die wir leben möchten und die natürlich dann irgendwie unsere Kinder beeinflussen. Ich musste dabei zum Beispiel an so eine Situation mit unserem Sohn denken oder an eigentlich tägliche Situationen, weil er liebt Wasser natürlich ohne Ende und würde am liebsten halt die ganze Zeit am fließenden Wasserhahn stehen so. Und da kommen wir natürlich immer wieder in die Diskussion, dass ich halt sag, das ist zu viel Wasser, was da das Rohr runterläuft so. Und genau, also er hat seinen Spaß mit dem Wasser. Wir brauchen halt irgendwie eine Lösung, die für uns beide dann irgendwie passt so. Du schreibst ja in deinem Buch auch so ein bisschen, oder skizzierst du das ja so ein bisschen, dass wenn wir jetzt eben investieren sozusagen, also so einen langfristigen Ausweg aus diesem Dilemma finden, dass man halt vielleicht irgendwann, dass vielleicht gar keine Erziehung mehr nötig ist. Kannst du das einfach mal so ein bisschen beschreiben, wie du das meinst?
Erziehung ist ja immer der Gedanke von, ich muss jemanden anpassen und formen. Ja, und dieser Gedanke geht ja aus unseren Köpfen nicht weg, weil wir eben in diesem Anpassen und Formen so drin sind, ne, weil das die Gesellschaft mit uns macht, weil es mit uns gemacht wurde, weil wir immer wieder vermittelt bekommen, dass Menschen nicht gut genug sind, wenn sie das nicht machen würden, wenn sie sich nicht ausrichten an bestimmten Idealen, die da sein sollen. Das sehen wir ja jetzt auch gerade in dieser Diskussion darum, was die Kinder jetzt nach der Pandemie brauchen. Und das immer gesagt wird, ja, Aufholprogramme, Bildung, Bildung, Bildung. Ja. Na, anstatt zu sagen, okay, psychische Gesundheit von Kindern ist echt wichtig. Total. Vielleicht sollten wir erstmal so da drauf setzen. Also es geht darum, dieses anzupassen. Und wenn wir aber tatsächlich eine Generation schaffen oder nach und nach das schaffen, dass wir akzeptieren, Menschen sind unterschiedlich, die kommen mit unterschiedlichen Fähigkeiten zu uns, mit unterschiedlichen Vorlieben, und diese Vielfalt als Schatz betrachten, ja, und sehen, Gesellschaft funktioniert darüber, dass wir so unterschiedlich sind, dass es Menschen gibt, die besonders nach vorne stürmen mit Gedanken und andere, die vielleicht leiser sind, aber die anderen vielleicht mit unterstützen, ja, bei dieser Kreativität. Und wenn wir das akzeptieren, dann ist das gar nicht mehr notwendig, dass wir den Kindern ständig aufdrücken, unsere Leistungsgedanken und so, dass sie besser sein sollen, dass sie mehr machen müssen, sondern dann können wir sie einfach so wachsen lassen, wie sie sind, und so ein Gefühl dafür haben, dass sie, so wie sie sind, wertvoll sind, weil das sind sie.
Absolut, ja, total. Das ist immer so, man wünscht, würde sich das ja am liebsten schon jetzt sofort für die Kinder wünschen, ne? Also, dass man so, dass man denkt, oh Gott, da muss ich ja noch hunderte Jahre warten, und das ist so, also das trifft dann voll auf meine Ungeduld, und ich denke mir, wieso kann das nicht jetzt einfach schon alles irgendwie viel einfacher halt sein, so, ja? Also, auch gerade das mit der, was du jetzt gesagt hast, mit der Pandemie, dass man nicht einfach sagt, hey, jetzt, wenn das alles mal irgendwie halbwegs überstanden ist, ja, und für mich, glaube ich, ist es erst dann überstanden, wenn ich nicht mehr zu meinen Kindern sagen muss, ihr sollt Abstand halten, sondern wenn diese Nähe einfach auch wieder erlaubt ist, ja, dann einfach mal 2 Monate spielen zu dürfen, Freunde treffen zu dürfen, anstatt irgendwie, ja, wieder diesem Leistungsdruck halt ausgeliefert zu sein, so.
Ja, also, na, und auch das mit den Schulen, ne, also jetzt, auch aus einem näheren Umfeld sehe ich immer, dass die Eltern sich dann wünschen, ja, mein Kind soll ja den Anschluss nicht, soll ja studieren können. zum Beispiel. Ne?
Ja.
So, und dann ist aber auch der Gedanke, ja, warum müssen denn jetzt alle eigentlich studieren? Ja, warum?
Ja,
Kinder sind manchmal einfach auch glücklich, wenn sie nicht studieren. Ja, Menschen sind glücklich, wenn sie nicht studieren. Das ist aber auch etwas, was sich halt so vermittelt über Haltungen, ja, und über Ansprüche, dass man ja gar nicht den Kindern mehr das richtig offen lässt, was sie werden wollen, womit sie glücklich sind, ja, sondern immer diesen Zwang dahin, ja, du musst aber Abitur machen, damit du dann das und das machen könntest oder so. Und da ist halt auch ganz viel Druck schon mit drin.
Ja, ich finde das, was du sagst, ich finde, es öffnet einem, wenn man da mal sozusagen diese positive Büchse der Pandora öffnet irgendwie und mal wirklich immer überlegt, warum will ich das eigentlich? Also sprich, warum will ich eigentlich, dass mein Kind Abitur macht? Warum versuche ich da jetzt gerade in den Kampf zu gehen, damit das Kind, was weiß ich, mit Messer und Gabel isst und nicht mit den Fingern? Also sprich, was will ich eigentlich später mal für dieses Kind? Will ich, dass es Herzchirurg ist und auf der ganzen Welt irgendwie zitiert wird als Wissenschaftlerin, die irgendwelche tollen Erkenntnisse erlangt hat, oder will ich, auch das habe ich irgendwo gelesen und kann es leider gerade nicht mehr wiedergeben, ich packe euch alles in die Shownotes, wenn ich mich wieder an die Quellen erinnere, aber letzten Endes, oder will ich, dass meine Kinder gerne an Weihnachten später zu uns kommen und mit uns Weihnachten feiern. Und das war für mich so ein krasser Augenöffner, weil ich dachte, ja genau darum geht's. Also es geht nicht darum, jetzt irgendwie die ganze Zeit zu kämpfen für irgendwas Diffuses, was uns irgendwie über Generationen mitgegeben wurde. Man muss dies, man muss das können, sondern es geht um die Beziehungen. Kommen meine Kinder später, wenn wir alt sind, gerne zu uns nach Hause und besuchen uns. Hm. Und wenn man sich das mal so plastisch vor Augen führt, dann finde ich, kann man sich in einigen Dingen echt entspannen. Und man kommt immer wieder auf das zurück, was du gesagt hast, die Kinder sich so entfalten lassen, wie sie eben sind. Weil die werden schon. Also das ist, die kommen nicht mit 18 noch zu uns ins Familienbett.
Ja.
Und wenn, dann schauen wir uns dann eine Serie an oder so. Also das ist so, das wird schon alles. Aber man muss es sich immer, immer wieder gebetsmühlenartig sagen, weil das ist so verinnerlicht, finde ich, dieser Druck, den man dann eben an die Kinder weitergibt.
Ja.
Also ich find's auch so interessant oder so, weil, also es gibt ja auch, man kennt ja auch Eltern irgendwie, die, beispielsweise habe ich mal mit einer Nachbarin, mit einer ehemaligen drüber gesprochen, irgendwie, wie das ist mit diesem Lesen, ob man sich informiert zum Thema Elternsein, und sie hat halt gesagt, nee, sie liest halt pauschal einfach gar nichts, ja. Wo ich mir dachte, okay, das ist natürlich auch eine Strategie, aber dann, also man möchte ja auch irgendwie sich informieren und man möchte ja, Dinge besser machen und Dinge anders machen und so, wie sie halt mal waren. Also das ist einfach so eine Gratwanderung immer wieder.
Ja, total.
Ja.
Irgendwie. Ja.
Nochmal kurz eine Frage zum Thema Strategien. Also mir ist schon klar, man kann nicht, Erziehung ist kein Backrezept, wo man sagt, mach das, dann hast du super Muffins. Ich weiß nur, dass unsere HörerInnen es immer sehr schätzen, wenn man einen konkreten Tipp hat. Weil mir ist nämlich aufgefallen, meine Tochter wird jetzt 4 und so zwischen 2 und 3 oder 3,5 auch hat das super, also haben gewisse Strategien super funktioniert, zum Beispiel eben, hast du einen Vorschlag oder beim Zähneputzen, ich bin die Erwachsene, ich muss für dich sorgen, und dann kommt halt so Nonsens inzwischen zurück wie, nein, ich bin die Erwachsene, du bist das Kind, oder hast du einen Vorschlag? Nein. Und dann denke ich mir so, okay, cool, jetzt stoße ich wieder an meine Grenzen. Nimmst du das wahr, beziehungsweise hast du deine Strategien auch anpassen müssen, je älter die Kinder wurden? Wir haben ja vorher schon mal so ein bisschen drüber gesprochen. Wie fängst du die dann wieder ein, dass sie an Bord bleiben und dann, dass man weiterhin eben in die Diskussion oder in den Diskurs gehen kann?
Ja, ich glaube, das ist auch was ganz Wichtiges, diese Flexibilität zu haben. Na, weil wir Kinder entwickeln sich, die sind ja auf einem Weg, so, und das ändert sich, ihr Denken ändert sich, ihr Gehirn ändert sich, und natürlich auch äußere Rahmenbedingungen nehmen Einfluss darauf, wie sie sich verhalten, was sie von Freunden, Freundinnen sehen, erleben in Kitas, ne, auch Redewendungen, und die sie dann zu Hause auch mit anbringen und so. Und das ist wichtig, dass wir da flexibel damit umgehen und immer wieder dann, okay, das funktioniert jetzt nicht mehr, jetzt müssen wir irgendwie was Neues ausprobieren, ne? Und gerade beim Zähneputzen ist das ja wirklich sowas, dass man über viele Jahre so eine Tricksammlung, glaube ich, irgendwie sich aneignet, ne? Von okay, wir singen jetzt ein lustiges Zahnlied über wir haben eine kleine Handpuppe oder wir putzen uns gegenseitig die Zähne oder wenn die Kinder größer werden, zum Beispiel diese Zahnfärbetabletten zu nehmen und dann zu sehen, oh krass, guck mal, hier ist alles lila bei dir, da musst du jetzt aber nochmal nachputzen. Ne? Also und das ist wichtig, dass wir sie halt immer auch abholen, da wo sie gerade sich kognitiv befinden. Ne? Also dass wir halt das, ne, nicht nur bei so Sachen wie, dass wir sprachlich sehen, wie sie sich entwickeln oder körperlich, sondern die entwickeln sich ja geistig auch weiter. Und da müssen wir sie halt immer wieder abholen und dann neu mit ihnen verhandeln und reden. So.
Ja, total. Mein Töchterchen hat jetzt den ersten erwachsenen Backenzahn bekommen, was mich schon, also hat die Zahnärztin festgestellt, mir wäre er gar nicht aufgefallen. Ich bin halb in Panik geraten, weil ich mir dachte, oh Gott, den müssen wir jetzt aber sowas von putzen. Und sie findet Zähneputzen seitdem zum Glück total gut, weil sie halt sagt, ja, also weil sie halt so stolz auf diesen neuen Zahn ist. So. Aber ja, also absolut, es ändert sich permanent und genau, die Kinder ändern sich ja auch ständig. Also Endgegner Pubertät, Susanne, Stichwort, das steht dir ja jetzt so ein bisschen bevor. Gibt es da bestimmte Dinge, worauf du dich jetzt so einstellst und wappnest?
Ich finde Pubertät total spannend, weil so sich nochmal viel ändert, aber ich habe da keine Befürchtung vor. Also natürlich gibt es so Konflikte, da, ja, weiß nicht, was angezogen werden soll oder wie lange rausgeht. Aber wir sind da tatsächlich so entspannt und nehmen halt die Kinder einfach ernst mit dem, ne? Das ist ja, glaube ich, auch etwas, dass Pubertät immer irgendwie das Pubertier, ja, also auch diese Wortschöpfung schon schwierig sind. Und wenn man aber einfach sagt, ja, das ist halt auch ein Entwicklungsprozess davon. Und wenn wir wirklich die Kinder ernst nehmen, ja, in dieser Phase von Pubertät, dass die wirklich auf dem Sprung sind ins Erwachsenen und dass wir halt wirklich loslassen müssen in dieser Zeit und dass wir sie halt auch Fehler machen lassen müssen. Und deswegen ist ja dieser Unterbau so wichtig, dass sie halt wissen, egal welche Fehler ich jetzt machen werde, ich kann damit nach Hause kommen und das erzählen. Ja, und natürlich passiert wirklich immer wieder auch irgendwas, wo man denkt, oh Mann, ey, müsste das jetzt wirklich sein? Aber ja, weil das ist ja nicht unsere Geschichte mehr, sondern das ist ihre Geschichte. Und die müssen sie jetzt erleben und wir sind halt jetzt wirklich nur noch BegleiterInnen auf diesem Weg.
Mir hat mal ein Bekannter oder ein Vater auch gesagt, irgendwie irgendwann muss man es verstehen, dass man von, ich glaube, er hat zwar schon gesagt, dass man vom Erzieher zum Berater wird, aber ich fand diesen Gedanken irgendwie so ganz, ganz gut, dass man halt einfach irgendwann, das hat ja auch was mit Loslassen zu tun, so, ja, dass man dann wirklich die Kinder im Endeffekt, so wie du es gerade so schön gesagt hast, so, es ist ihre Geschichte, ja, also ihre Schritte machen lässt, so, auch je größer und älter sie werden und ihnen halt dann aber trotzdem halt einfach so zur Seite halt steht, ja, und das ist einfach ein schöner Gedanke, ja.
Ja, und wenn man, wie du sagst, wenn man diesen Unterbau dann hat, dann könnte ich mir total gut vorstellen, dass dieses Schreckgespenst an Schrecken einfach verliert. Also so wie du sagst, du siehst dem eigentlich ganz entspannt entgegen oder findest es, kannst die spannenden Aspekte daran sehen, weil ich mir schon vorstellen kann, dass wenn man halt unterbewusst vielleicht weiß, auch wenn man sich es nicht eingestehen möchte, dass die Beziehung zum Kind einfach nicht so eng ist, weil man halt sehr mit Drohen und so weiter und weil diese Hebel und diese Mechanismen oder Strategien, die man hatte, diese autoritären, immer mehr an Kraft verlieren und man merkt, das Kind entgleitet einem so, dann hat man natürlich viel, viel, viel mehr Angst vor so einer Zeit, wo das Kind halt auch viel weg ist von zu Hause und viel einfach die Freunde mehr Einfluss gewinnen und so weiter. Wohingegen, also ist ja völlig logisch, wenn man mit dem Kind gut verbunden immer noch ist und eine gute Kommunikation hat, hat man davor natürlich nicht so viel Angst. Das liegt ja völlig auf der Hand.
Ja.
Total.
Ja. Und also ich finde es spannend einfach, ne? Und auch lustig, ne? Also weil mit so einem großen Kind zu reden, ist es halt toll. Und wenn man offen ist, ja, auch dann, ja, als Elternteil so ein bisschen Frustrationstoleranz muss man ja dann auch mitbringen, ne? Also gerade bei Themen, wenn die Kinder wissen, ich bin offen dafür, ja, also ja, zum Beispiel Sexualität, Sachen zu besprechen, wo sie dann sagen, okay, Mama, wir haben darüber geredet, bitte nicht mehr, ja? So.
Ja. Das ist auch gut. Ja, genau. Genau, schön, wenn die Kinder einem dann irgendwann sagen, Mama, jetzt reicht's.
Ja, ja, genau. Und, aber ich finde es halt lustig, weil dann weiß ich, okay, ich habe sie da irgendwie so auf den Weg gebracht und damit können sie irgendwie umgehen. Und das ist besser, das so gemacht zu haben, als wenn ich da irgendwie in vielen Themenbereichen irgendwie total verklemmt oder verbissen wäre und sage, nein, darüber redet man nicht. Ja, ne? Ja, sondern dass sie wissen, okay, manchmal ist es ihnen vielleicht zu viel oder dann sagen sie, oh, das ist so ein bisschen anstrengend mit dir. Aber das ist okay, ja, und das können sie halt auch wieder sagen.
Ja, ja, genau. Susanne, letzte Frage, leider schon.
Ja.
Ich genieße es gerade total, mit dir zu schnacken. Aber genau, letzte Frage. Du wurdest, glaube ich, von der SZ oder SZ Magazin mal Erziehungspäpstin oder so genannt. Kann das sein? Irgendwie so, irgend so ein ganz lustig.
Ratgeberkönigin.
Ratgeberkönigin, ja, genau. Ah, ja. Okay. Fast. Du hast 11 Bücher, glaube ich, insgesamt rausgebracht und schreibst gerade schon an deinem neuen und erreichst rund 100.000 Menschen mit deinen Instagram-Accounts. Wann hast du das letzte Mal bei deinen Kindern irgendwann so richtig was verkackt?
Also es kommt ja darauf an, was sie als Verkacken empfinden.
Ja, das stimmt.
Also es gibt halt wirklich jeden Tag bestimmt um irgendwas Streit. So, also es sind halt einfach 3 Kinder, 3 Bedürfnisse. Alle 3 sind seit November momentan zu Hause mit uns, also rund um die Uhr. Da ist immer irgendwelches Konfliktpotenzial da. Also ob es jetzt darum geht, dass gestern haben sie gesagt, dass sie wirklich, wirklich blöd finden, weil ich nämlich erschöpft war von den letzten Tagen irgendwie und ich bin nicht einkaufen gegangen und dann, ja, toll, und jetzt haben wir nichts Leckeres zu Hause und überhaupt, immer wenn Mama-Tage sind, dann gibt es immer nur das Gleiche zu essen und ich so, ja, und ein Kind fand das richtig dolle blöd, weil das Lieblingsfrühstücks, die Lieblingsfrühstückszutat irgendwie nicht da war, war total sauer und hat mich dann angeschrien und habe gesagt, ja, echt, tut mir leid, aber ging halt auch nicht anders. So, also wenn ich erschöpft bin, kann ich halt auch nicht einkaufen gehen und dann ist ja nicht so, dass wir nichts zu essen da hätten, ja. So. Ja. Aber also solche Sachen gibt es einfach jeden Tag.
Da bin ich sehr froh, dass du das sagst. Danke.
Hast du das Gefühl, dass deine Kinder, weil du jetzt sagst, seit November zu Hause, hast du das Gefühl, Susanne, die gehen jetzt, also wie gehen die jetzt aus dieser Zeit so raus? Also wie sind da deine Gedanken? Also weil ich mir immer die Frage immer stelle, wie viel, also was wahrscheinlich viele Eltern sich fragen, so was macht das mit denen? Wie ist da dein Empfinden?
Also wir sind ja in einer privilegierten Lage. Ne? Wir haben halt ein Haus und einen Garten und um uns herum ist überall Natur. Deswegen sind wir einfach viel rausgegangen und hatten eine gute Zeit, aber halt ohne, also größtenteils ohne andere Kinder. Ich glaube, den Kindern geht's halt einfach gut. Die sagen auch, dass sie eigentlich nicht wieder in die Schule wollen. Nur das kleinste Kind möchte halt gerne in die Kita. Aber die anderen beiden sagen, nee, das hat ihnen zu Hause viel, viel besser gefallen. Ich fand's super anstrengend, Homeschooling machen zu müssen. Jetzt haben sie Tests geschrieben, haben alle ihr Klassenziel trotzdem. Also meine große Tochter ist jetzt seit über einem Jahr zu Hause, weil die eine Vorerkrankung hat und deswegen gar nicht in die Schule konnte. Und haben aber trotzdem ihre Klassenziele irgendwie erreicht. Alles ist gut gelaufen, so. Aber ich bin froh, wenn sie wieder in die Schule gehen einfach.
Ja, ich kann es total nachempfinden. Wir haben jetzt irgendwie die zweite Woche Ferien, stehen ja jetzt dann vor der Tür und ich habe dann nochmal nachgeguckt, weil mein Mann hat jetzt irgendwie Urlaub und dann habe ich gesehen, die Kinder sind, also Donnerstag ist ja irgendwie dieser Feiertag, Freitag ist Brückentag. Da hatte ich dann schon geschrieben, wir melden sie für den Brückentag ab und dann habe ich mir so gedacht, wieso eigentlich? Jetzt habe ich sie dann direkt wieder hinterhergeschrieben. Also jetzt, weil wenn es nach ihnen geht, würden sie am liebsten auch einfach für immer und ewig zu Hause bleiben, ja, wenn ich sie frage, aber ich empfinde es halt genau wie du, ich bin halt einfach, also ich brauche jetzt einfach wieder Unterstützung so und also dringendst, deswegen, schön.
Super schön. Vielen lieben Dank, liebe Susanne, dass du dir so viel Zeit genommen hast.
Ja, ich fand es total schön, mit euch zu reden.
Das freut uns.
Das freut uns sehr, wir auch. Und wir freuen uns vor allem, dass ihr wieder eingeschaltet habt, dass ihr gehört. Und wir hören uns in 4 Wochen wieder. Bis dahin könnt ihr gerne uns Feedback schicken, wie immer. Bewertet uns super gerne bei Apple Podcasts. Das hilft uns, schickt uns Mails, schickt uns Sprachnachrichten, was auch immer euch auf der Seele brennt. Und ja, Susanne, wir sagen vielen lieben Dank.
Ganz lieben Dank.
Und ja, ich bedanke mich.
Und ja,
bis bald. Macht's gut, lasst euch gut gehen.
Ciao.
Tschüss.
Tschüss.
3 Jahre wach, das Abenteuer Familie. Immer am 3. Samstag im Monat auf Radio Feuerwerk. Und zum Nachhören auf Podigy, Spotify und iTunes.